Hallo und herzlich willkommen bei Kraut im Ohr, der meistgehörte Wildkräuter-Podcast im deutschsprachigen Raum. Für alle, die mehr über Wildpflanzen erfahren wollen. Wir sind Melanie Göderiken und
Mo Röttgen, ausgebildete Wildpflanzenexpertinnen, Autorinnen und Dozentinnen. In unserem Wildkräuter-Podcast erfährst du, wie man sich ganzjährig und unkompliziert mit Wildpflanzen selbst versorgt. Wer uns zuhört, kann buchstäblich viel vom Wegesrand mitnehmen und in der wilden Küche, der Heilanwendung, in der Kosmetik und für mehr Wohlbefinden einsetzen.
Bei uns hörst du fundiertes Hintergrundwissen zu den Wildpflanzen, bekommst Impulse für verschiedenste Verwendungsmöglichkeiten und wir führen Interviews mit renommierten Expertinnen. Damit du das wertvolle Wissen über unsere Wildpflanzen sicher und alltagstauglich für ein gesundes und nachhaltiges Leben nutzen kannst.
Unsere Vision, gemeinsam die Wildpflanzen in den Fokus zu rücken und das Wissen um ihre wertvolle Kraft voll aufblühen zu lassen. Heute haben wir noch eine inspirierende Podcast-Empfehlung für dich. Im Traumgarten von ist der offizielle Garten-Podcast von Gardena. Gerade in der dunklen Jahreszeit kannst du besonders von wunderbaren grünen Oasen träumen. Der Podcast nimmt dich mit in echte Gärten, ob in der Stadt, auf dem Balkon oder auf dem Land. Expertinnen und Hobbygartenbegeisterte geben dir praktische Tipps, neue Ideen und inspirierende Einblicke zu Themen wie Pflege, Urban Gardening oder Selbermachprojekte. Mal kurz und knackig und mal zum Deep Dive. Immer mit umsetzbaren Anregungen. Im Traumgarten von ist dein Podcast für grünes Gartenglück. Krautessay, die Vogelbeere. Wenn ich ein Stückchen Land besäße, ich würde mir ein kleines Wäldchen von Ebereschen pflanzen. Ein einziger der glühenden Bäume könnte schon das Glück eines Spätsommers ausmachen und verklären. Ja, die Eberesche leuchtet in den Dezember hinein, täglich etwas dunkler werdend und zweighängerischer, bis die letzte Koralle an der Dolde wartet auf die Schwarzdrossel, die sie aufpickt. In schwarzem Frack, elegant, vornehmer noch als die Krähe, setzt sie sich nieder zum roten Beerenmahle. Lyrischer kann kein Einstieg in diese Folge sein, als aus der Feder der Wuppertaler Dichterin Else Lasker-Schüler, deren Zeilen ungefähr 100 Jahre alt sind. Und so zutreffend obendrein. Wir widmen die folgenden Minuten einem Baum, der im letzten Quartal jeden Jahres aus der zweiten Reihe hinaustritt und flackt. Hier bin ich, nimm von meinem Lebenssaft, sammle meine orange leuchtende Energie und mache sie zu deiner. Wer ihn wahrnimmt und in sich aufnimmt, erlebt eine enorme Überraschung und taucht tief in sein innerstes Geheimnis ein. Und das ist seine Bittersüße. Wir folgen dieser Spur und nähern uns der oft verkannten Eberesche, die Pionierin auf undankbaren Böden, eine gute Wahl für Krisengeschüttelte, die einen Anker brauchen, so wie Thor, der im tosenden Fluss Wimur zu ertrinken droht und dem die Eberesche den schützenden Ast vor die Arme spült. Wir treffen auf eine hervorragende Netzwerkerin und Verkünderin für die Fülle des Lebens, allerdings zu einem gewissen Preis. Und der ist mal süß, mal bittersüß. Süß vor bitter, die Anmutung der Eberesche. Sie balanciert ihre fedrigen Kronen und ihr filigranes Geäst auf verhältnismäßig dünnen Beinen. Anmutig, zierlich, graziös. Der Eberesche fehlt die Grandesse der Esche, ihrer Namensschwester, deren Blätterkleid sie imitiert, und sie hat auch nicht das Drama des in seinen Farben übers Jahr sehr ähnlich gekleideten Holunders. Sie gehört zu den anspruchslosesten Gehölzen Europas, verbreitet bis ins westliche Sibirien, aber auch im Park, in den Bergen, an Wald- und Feldrändern und bis auf eine Höhe von 2400 Metern. Sie wurzelt tief, doch wird nicht hoch, maximal 20 Meter. Sie hat innere Größe, doch ihr Stammumfang ist oft nur oberschenkeldick. Sie kann gut mit Wind und Kälte, doch wird sie nicht steinalt, vielleicht nur 100 Jahre. Sie ist zart und doch ein wichtiger Lawinenschutz in den Bergen. Sie ist genügsam und doch eine Bodendoktorin, weil ihr Laub die Nährstoffversorgung deutlich verbessert. Sie steht eher unaufdringlich und schmächtig hinter anderen Bäumen und Gebüschen mit ihren großen Gesten, gedeiht dafür umso unbekümmerter in Stadtsmog oder Alpenkulisse. Sie zelebriert in zweiter Reihe das Werden und Wachsen mit so manch fantastischem Detail, etwa einer Rinde, die selbst Photosynthese betreiben kann. Die Eberesche hat die zarte Anmutung einer neugierigen Pionierpflanze. Lange Zeit grämte man sich wegen ihres geringen wirtschaftlichen Wertes über ihr Dasein. In Klammern, in der Holzverarbeitung taugt sie allenfalls als Möbelholz. Doch der Waldumbau in Zeiten von Borkenkäfer und Klimawandel lassen sie im Ranking aufsteigen. Als Aufforstungsbaum etwa im Harz oder im Fichtelgebirge mit mittlerweile 2% der deutschen Waldfläche. So erkennst du sie. Im Frühjahr entwickeln sich aus den filzig behaarten und markant dunkelpurpurnen Knospen die unpaarig gefiederten Blättchen. Sie sind markant und sehen eben denen der Esche ähnlich, länglich, gezähnt und fedrig. Sie werden lang wie eine Hand und sitzen wechselständig an den Ästen. Sie sind kräftig grün, leicht behaart und an der Unterseite heller. Die Esche belaubt sich als eine der ersten im Frühjahr, singt im Konzert der süßen Maienlieder an vorderster Stelle. Und dann kommt auch ihr großer erster Auftritt im Jahr, wenn sie ihr Festkleid überstreift und wir innerlich mit ihr die schönen Verse des rund 600 Jahre alten Songs der Vogelhochzeit anstimmen. Wenn sie sich in weiße Blütenpuscheln hüllt, die wie Schaumkronen auf den Ästen tanzen. Botanisch sprechen wir von Rispen, an denen 200 bis 300 Einzelblüten hängen. Aus je 5 Kron- und Kelchblättern lugen bis zu 20 Staubblätter und ein Stempel und senden Fortpflanzungsbereitschaft. Sie signalisiert ihren unbedingten Überlebenswillen, egal wie widrig die Umstände sind. Die Eberesche ist ein Rosengewächs. Das schmeckst du auch, wenn du die ersten Blättchen probierst, denn sie schmecken nach Marzipan. Doch Obacht! In den süßen Konditorenliebling hat die Natur eine Prise extra Achtsamkeit gemixt. Der Geschmack stammt von Vorstufen der Blausäure, eine typische Fährte der Rosengewächse, die uns bekannt vorkommt, aber bekanntermaßen nicht gut bekommt. Daher genieße dosiert, nicht händeweise, aber weise, ist die Frühlingsbotschaft. Tanze das Leben, solange du es greifen kannst. Das Bittere kommt früh genug und auch dann ist ihm eine Verlockung eigen. Wenn die Blüten sich zu lindgrünen und dann pastellig-gelben Kügelchen verwandeln, geht das Jahr in die nächste Runde. Und irgendwann, wenn das Licht am Morgen und am Abend weicher und wärmer wird, wenn die Melancholie des Spätsommers sich über die noch grünen Lungen legt, dann öffnet sich der Vorhang für die Eberesche, die ab August ihren ganz großen Auftritt hat. Jetzt hängen die Kronen voll mit ihren typischen Früchten, nicken im Wind und saugen die Energie der Restsommersonne auf, um sie in ihren prall gefüllten Kugeln für uns und viele andere Lebewesen zu transformieren und zu transportieren. Die dünnen Zweige haben Mühe, die Last der schweren Gehänge, die wie Mini-Äpfel aussehen, zu tragen. Die Früchte, botanisch keine Beeren, sind wahrhaftig nicht zu übersehen, korallenrot und erbsengroß. Wie der Holunder hat auch die Eberesche 3 Gesichter. Das schlohweiße, unschuldig mädchenhafte des Frühjahrs, in dem die Zartheit und der Neuanfang das Zepter in der Hand hat. Dann das heftige Orange-Rot des Spätsommers, in dem die satte Sommergöttin regiert. Wenn sich das Laub der Eberesche im Herbst in den loderndsten warmen Farben verfärbt, verabschiedet sich der Sommer endgültig und am Ende bleibt das kahle Geäst vor fahlem Winterhimmel übrig, in dem wir wieder sehnlichst auf das Licht warten. Dennoch geht der Eberesche eben die Dramatik und die Schwere des Holunders ab. Sie spielt mehr, nimmt sich und die Welt nicht ganz so ernst, mischt eben viel Süßes ins Bittere und setzt uns auf die Fährte, ein Lebensbaum zu sein. Denn spätestens hier ist ein Wort zu ihrem Namen fällig. In der Eberesche steckt, wie wir in ihrer Gestalt schon ahnten, die Esche, die falsche Esche, mit der sie eben nicht verwandt ist, die Aberesche, so wie manche meinen, aus der sich dann die Eberesche als Name ableitet. Eher haltbar ist die These, dass sich der Eber eingeschlichen hat, weil die Pflanze in der Schweinemast eine Rolle spielte. Sowieso ist die Vogelbeere ihr hierzulande gebräuchlichster Name, einer von rund 150, die ihr die Menschen gegeben haben, ein Hinweis auf ihre große kulturelle Bedeutung. Vogelbeere deshalb, weil sie als Lockmittel zum Vogelfang genutzt worden ist. Sie heißt Sorbus aucuparia,
Da stecken die lateinischen Begriffe Sorbus und Avis capere, Vögel fangen, drin. Sorbus kennen die Menschen, die mit Diabetes zu tun haben, vom Sorbit, dem Zuckeraustauschstoff, für den die Vogelbeere Patin stand. Wir kommen gleich noch einmal drauf zurück, doch zuvor zu den namengebenden Vögeln, allen voran die Drossel, die den Baum heiß und innig liebt, so sehr, dass sie auch in Schlingfallen tappte, mit Vogelbeeren, manchmal auch Drosselbeeren genannt, ausstaffiert, die die Landbevölkerung noch bis ins 19. Jahrhundert aufstellte, galten Singvögel doch als wichtige Nahrungsquelle, weil den einfachen Leuten die Jagd auf Rot und anderes Wild verboten war. So wird der leuchtende Lebensbaum zur Todesfalle, obschon und eben gerade, weil die Vogelbeere mit ihrem gefiederten Kleid ein Heim für die vielen Gefiederten ist. Drosseln, Amseln, Rotkehlchen, die Mönchgrasmücke, der Gimpel oder der Grünspecht, der Buchfink, die Meisen oder der Kleiber. Sie alle schätzen die saftigen Früchte, manchmal sogar die überreifen, so dass man dann und wann torkelndes Federvieh durch die vergorene Lieblingsspeise beobachten kann. Die Vögel verbreiten den Samen in der Frucht durch Anschiss, wie das tatsächlich korrekt lautet. Der Same passiert unversehrt den Darmtrakt und schlägt an den ungewöhnlichsten Orten Wurzeln, ob Dachrinne oder Mauerspalte. Die Vogelbeere keimt fast überall und noch jahrelang. In deinem Garten ist sie also pflegeleicht und robust, braucht kaum Aufmerksamkeit, wobei du gut daran tust, dir die Aufmerksamkeit der Vogelbeere ins Leben zu holen. Auch für anderes Getier ist die Vogelbeere ein wahrer Born des Lebens. Neben über 60 Vogelarten nährt sie bis zu 20 Säugetierarten. Eichhörnchen mögen die Beeren auch, ebenso der Fuchs oder der Dachs, der Siebenschläfer, die Hasel, Gelbhals oder Feldmaus. Nicht zu vergessen die Raupen und Rüssler. Die Vogelbeere ist eine Netzwerkerin, die Gesellschaft mag, und an ihren Wurzeln tummelt sich ein einzigartiges Pilzgeflecht, mit dem sie ebenfalls in trauter Symbiose lebt. Süß vor bitter. Wir dürfen festhalten, dass die Vogelbeere mit einem zarten Äußeren in lieblicher Gestalt daherkommt, im Herbst in einer geballten Fruchtenergie explodiert und ein Lebenselixier, ein Nahrungsspeicher, ein Nährstoffspeicher für jede Menge Mitwesen rund um uns bereithält. Doch das ist natürlich noch längst nicht alles. Bitter und süß, die Inhaltsstoffe. Öffnen wir die Schatztruhe und blicken in ihr geheimnisvolles Inneres, soweit sie es uns gestattet. Vorab, die Vogelbeere ist ein typischer Fall für falsche Mythen. Nein, sie ist nicht giftig. Doch ja, sie ist roh verzehrt, eine Herausforderung für den Magen- und Darmtrakt, aber verarbeitet eine echte Delikatesse und eine Vitaminbombe obendrein. Und das liegt an ihrem einzigartigen Wirkstoffgemisch, dessen Essenz das Bittere ist. Was ist bitter für dich? Eine enttäuschte Liebe? Eine bleierne Traurigkeit? Eine anrührende Geste, die doch ins Nichts führt, weil sie zu nichts führt? Was hat einen bitteren Beigeschmack und warum lähmt uns das, obschon bitter doch nachweislich belebt? Warum meiden wir das Bittere, dessen minutiöse Kenntnis uns in der Evolution das Überleben sicherte? Wir können allein 46 Bitterstoffe auf der Zunge unterscheiden. Schmecken wir bitter, erhöht sich die Speichelbildung, Bitterstoffe regen an und nicht nur die Verdauung. Sie wirken stärkend, helfen bei Erschöpfungszuständen, Müdigkeit oder in der Rekonvaleszenz. Bitterstoffe regulieren die Darmflora und den Säuregrad im Körper. Sie fördern die Bildung von wirksamen Hefe- und Milchsäurebakterien im Darm und unterstützen die Aufnahme von Vitalstoffen. Der Witz ist, dass wir uns sowieso in rund 10 Tagen an einen Bitterstoff gewöhnen können. Je häufiger wir also bitter essen, desto mehr Freude würde es uns machen. Die Phytotherapie bezeichnet Bitterstoffe als Amara und unterscheidet pure Bitterstoffdrogen, die Amara tonica, wie etwa die Enzianwurzel, die als das bitterste auf diesem Planeten gilt. Die Amara aromatica warten mit ganz besonderen ätherischen Ölen auf, die besonders heilkräftig sind, allen voran der Wermut, die Engelwurz oder die Schafgarbe. Bitter kann auch mit Schärfe einhergehen, etwa beim Galgant oder Ingwer, oder sich mit Gerbstoffen zusammentun, wie etwa in der China-Rinde oder eben in der Vogelbeere, was für ein zusammenziehendes Gefühl im Mund sorgt. Das Tonic Water lässt grüßen. 20 Minuten vor einer Mahlzeit wirken Bitterstoffe appetitzügelnd. Das liegt daran, dass sie den Magen auf Speisen vorbereiten, der dann bereits Verdauungssekrete produziert, die dem Gehirn signalisieren, bald geht's los. So sendet das Gehirn beim Essen dann schneller Sättigungssignale und man futtert nicht so viel. Bitter ist better. Und doch bevorzugen wir das Süße, das Klebrige, vermeintlich Anheimelnde, weil es gefälliger ist, sanfter. Aber die Kraft wohnt woanders und die Vogelbeere ist eine der wenigen Wildpflanzen, die uns beides schenkt. Geballte Bitterkeit und eine Ahnung milder Süße gepaart mit anregender Sauernote. Diese Kombination macht sie einzigartig und vieles in ihrer Gestalt, ihrer Botanik, ihren Wirkstoffen und ihren Geschichten spiegelt genau dieses Spannungsfeld wider. Es ist die Parasorbinsäure, die hier mit Bitterkeit regiert. Beim Erhitzen oder Trocknen verwandelt sie sich in unschädliche Sorbinsäure, die als natürlicher Konservierungsstoff bekannt und wirksam ist. Sorbit wiederum ist ein süß schmeckendes Kohlenhydrat für Menschen, die Zucker nicht vertragen. Dazu ist die Vogelbeere als Zitrone des Nordens in die Seefahrergeschichte eingegangen, weil sie auf den langen Seereisen und im Winter die Menschen vor Skorbut und Erkältungen schützen konnte, was nicht nur an ihrem sauren Geschmack liegt, sondern am erhöhten Gehalt an Vitamin C. Das steigert die Abwehrkraft, fördert die Eisenaufnahme und kommt auch noch unbeschadet aus dem Kochvorgang ins Marmeladenglas. Farbstoffe wie Carotin und Anthocyane verbergen sich in den Fruchtschalen und verzögern das Altern von Haut und Gefäßen, hemmen Entzündungen, regulieren den Blutfettspiegel und halten Herz und Kreislauf gesund. Die erwähnten Blausäureglykoside verstecken sich vor allem in den Kernen, eben typisch für die Rosengewächse, und die Blüten erinnern an die des Weißdorns und schmecken ähnlich fischig, was an der unaussprechlichen Stickstoffverbindung Trimethylamin liegt und vor allem für Insekten ein Festmahl ist. Bitter und süß reichen sich in dieser Pflanze die Hand wie in kaum einer anderen. Was für die Vogelbeere in erster Linie Selbstverteidigung bedeutet, ist für uns eine üppige Hausapotheke. Gekocht und getrocknet verwandeln sich Vogelbeerzubereitungen in einen unermüdlichen Quell bei Verdauungsthemen, zur Immunstärkung oder bei Entzündungen der Haut oder im Mund- und Rachenraum. Gehen wir ihre segnenden Möglichkeiten einmal kurz durch, wobei historisch solide Quellen in Sachen Heilkunde ehrlicherweise spärlich sprudeln. Als Gemmomittel, also als ein in Glycerin und Alkohol ausgezogenes Knospenpräparat, hilft sie gegen rheumatische Beschwerden, stimuliert den Lymphfluss und wirkt harntreibend. Ebenso wirkt ein Tee aus ihren getrockneten Früchten. Pfarrer Künstler verrät die bis heute immer wieder kolportierte Anwendung, ein Absud der Früchte bei Heiserkeit zu gurgeln. Und Menschen, die mit der Stimme arbeiten oder einen Podcast einsprechen, sollten sie ab und an nutzen, um die Stimmbänder geschmeidig zu halten. Wer sich ansonsten ihre Kraft in Sachen Darmsanierung zunutze machen möchte, kann eine Kur probieren. Nimm dazu am ersten Tag ein Bärchen, am zweiten Tag zwei und so weiter, bis du auf 15 Tage und 15 Beeren bzw. Früchte kommst und dann das ganze retour. Bittersüß, die Früchte. Überhaupt und jetzt endlich die Früchte. Die geballten, leuchtend orangen, bittersüßen Kugeln. Zitat: Sie sind eines seltsam unlustigen Geschmacks, so man derer zu viel isst, macht sie Unwillen. Stänkert Hieronymus Bock im 16. Jahrhundert und verzieht wahrscheinlich beim Schreiben das Gesicht. Durch die klimatischen Verschiebungen dürfen wir immer früher im Jahr die Ernte einfahren. Schon mittlerweile im August winken uns die Früchte leider allzu oft in luftiger Höhe zu. Wer junge Vogelbeeren in seiner Umgebung findet, hat Glück. Sie tragen oft schon früh und einigermaßen bodennah. Doch sei es stets behutsam beim Sammeln, brich die reifen Fruchtdolden vorsichtig ab und achte auf die Mitwesen, für die sie ebenfalls den Tisch deckt, und vor allem auf die Knospen an den Zweigen, die bereits am Ende des Spätsommers auf das nächste Frühjahr und damit auf neues Leben verweisen. so wie alles in der Natur dem unendlichen Kreislauf von Werden und Vergehen gehorcht. Einige hundert Gramm Vogelbeeren sind schnell beisammen. Ein Baum trägt bis zu 40 Kilo. Trage diese kostbaren Perlchen in deine Küche und lade sie zum farbenfrohen Verwandlungsreigen, sogar mit Partyqualität ein. Denn irgendwie erinnern Vogelbeeren an Aperol, an sonnenbeschienene und strohhalmbewehrte Drinks an lauen Sommerabenden, an süße Müdigkeit, ein diffuses Freiheitsgefühl und ein Hauch von alles ist möglich im appetitlich aussehenden Glas. All das kannst du haben. All das bietet die Vogelbeere auf ganz natürliche Weise, ohne chemische oder alkoholische Zusätze, denn ihre Chemie ist Zauberei. Zupfe die Früchte von den Stielchen. Manche frieren sie dann erstmal ein. Es heißt, es mindere den Bittergehalt, der ein wenig an Grapefruit erinnert. Mache ich oft nicht, denn genau darum geht's mir ja. Du kannst sie auch mit dem Hinzufügen von Äpfeln, Holunder oder Quitten zähmen und domestizieren. Doch ich schätze ihre puren Campari-Qualitäten, die nur dann ihre volle Bitter-Better-Kompetenz entfalten. In jedem Fall wandern sie erstmal mit wenig Wasser bedeckt in den Kochtopf, denn, nochmal zur Erinnerung, nur dann und im getrockneten Zustand verlieren sie ihre Unverträglichkeit. Abgekocht, probier sie mal. Fruchtig, seitlich an der Zunge perlt es angenehm, bis sich beim Kauen die volle Breitseite offenbart. Anders als Kaffeebitter oder Wermutbitter. Klar, ehrlich, unverstellt. Meine Wahrnehmung ist eine belebende, nicht bleischwere, aber das ist vielleicht Typsache oder Tagesform. Erstaunlich ist, wie lange der Geschmack im Vergleich zu süß, sauer oder salzig im Mund verbleibt. Das Bittere holt dich in den Augenblick zurück. Vogelbeere en passant snacken ist nicht. Sie fordert Beschäftigung und unbedingte Aufmerksamkeit. Auf sich, auf dich, auf mich. Sie ist präsent. Bei mir, in mir, merkbarer als alle anderen Nahrungsmittel, nachhaltiger. Selbst nachdem man noch anderes gegessen oder getrunken hat, bleibt dieser Hauch von Bitter lange. Ein Nachhall, der wach macht. Und eben das ist erst der Anfang. Die abgekochten Beeren sind Grundlage für Rezepte, die sie um einiges geschmeidiger machen. Der Klassiker sind Vogelbeeren als Mousse, Chutney oder Marmelade. Der hohe Pektingehalt sorgt für ein auskömmliches Gelieren, sodass du am Gelierzucker sparen kannst. Du kannst die Früchte auf Vorrat einfrieren und während des dunklen Winters als Energizer nutzen und je nach Laune weiterverarbeiten. Manche fermentieren sie als erfrischende Limo, machen sie lustig im Likör oder innovativ als Balsamico. Das Netz ist voll mit appetitmachenden Anregungen. Und voll ab geht sie eben als Vogelbeer-Aperol. Ein Schuss oranges Sirup in einen gern auch alkoholfreien Sekt und das Gefühl eines bittersüßen Sommers ist unendlich. Bitter-bitter und wenig süß ist im Übrigen folgende Geschichte aus der Geschichte. Die Eberesche legte eine recht steile Karriere im Zweiten Weltkrieg hin. Man plante im großen Stil Edel-Ebereschen-Plantagen mit der weitaus gefälligeren Sorte der mährischen Eberesche zur Marmeladenherstellung für Dicksaft und zur Herstellung von Trockenfrüchten für die Wehrmacht und die allgemeine Gesundheitsförderung. Es gibt noch Akten, in denen wir nachlesen können, wie sich die Gauleitung Sachsen im Oktober 1944 mit der Frage befasst, wie man zusätzlich die gewöhnliche Eberesche entbittern könnte. Die Alete-Werke, deren Wurzeln ins Jahr 1934 zurückreichen und die heute noch zu den großen deutschen Playern in Sachen Babynahrung gehören, greifen ebenfalls im Krieg auf die Eberesche statt auf Zitronen zurück. Hier bleibt vielleicht ein bitterer Beigeschmack. Bitter vor süß. Ein Baum für diese Zeiten. Und damit sind wir mittendrin in unserer Zeitreise, dem Wahnsinnsritt durch das irdische Chaos, dem wir uns gerade aussetzen. Wie so oft flankieren die Wildpflanzen unser Treiben und bieten einige lehrreiche Sentenzen für uns, wenn wir ihnen zuhören. Tauchen wir zunächst ins mystifizierte Dunkel der Vergangenheit ein. Durchs Internet geistern Huldigungen der Ebereschen, die den Druiden vermeintlich die Augen öffneten und wie kaum ein anderer Baum Schutz etwa vor bösen Blicken versprach. Die heidnische Vorzeit wird viel zitiert, indem der magische Baum für Zaubereien aller Art herhalten sollte. Den Historiker gruselt es bei solchen Behauptungen, aber wer märchenhafte Inspiration sucht, mag dem gerne folgen. Schön ist etwa die Geschichte, wie die Vogelbeere Thor das Leben rettet. In der Snorra-Edda wird beschrieben, wie sich Thor an einem Ast der Eberesche aus dem Fluss Vimor zieht, den böse Mächte zu einem immer stärker anschwellenden, reißenden Strom werden ließen. Thor stemmt sich in den Fluss und, Zitat, in demselben Augenblicke nahte er sich dem Lande, ergriff einen Sperberbaumstrauch, gemeint ist die Vogelbeere, und stieg aus dem Flusse. Daher das Sprichwort, der Sperberbaum sei Thors Rettung. Zitat Ende. Und eben seitdem heißt der Baum in Norwegen Thorsbjörg, Thors Rettung. Tatsächlich gibt es vielerlei Quellen, die die Vogelbeere als Baum des Lebens und Symbol des Wiedererwachens der Natur bezeichnen. Kein Wunder. Als Pionierbaum treibt sie wie die Birke früh aus, stellt kaum Ansprüche an den Boden und ihre Samen sind über Jahre hinweg keimfähig. Wir hatten das bereits. Das macht sie zum Kultgegenstand in Frühlings- und Fruchtbarkeitsbräuchen. Immer wieder zitiert ist die Mähe für eine milchreiche Kuh. Man versammelte sich an Walpurgis auf dem Hof, der Bauer schlägt das Kalb mit einem Ebereschenzweig bei Sonnenaufgang auf die Hüfte, das Kreuz und den Bauch und spricht einen Segen. Dann schlägt er ein weiteres Mal für gute Milch und ein letztes Mal zur Taufe, wo das Kalb seinen Namen erhält. Der Maibrauch, wo holde Maiden am 1. Mai eine zarte Birke vor der Haustür vorfinden, wenn sie denn zu den Begehrenswerten gehören, lässt sich mit der Vogelbeere abändern, was ein Zeichen für Unkeuschheit, sprich vorzeitige Schwangerschaft gewesen sein soll. So verraten es zumindest Belege aus Westfalen und Thüringen. Den Bogen zum Kinderreichtum schlägt auch ein Spruch aus Mähren. Gibt es viele Vogelbeeren im Jahr, gibt es viele Kinder. Als Schutzbaum sah man die Eberesche vor allem, weil sie in der Tat verhältnismäßig wenig vom Blitz getroffen wird. So sollte sie Unheil und Verzauberung abhalten. Wie krass sie mit Menschen umgeht, die ihr keinen Respekt zollen, lesen wir ebenfalls in den alten Schriften. Man sagt, wer eine Eberesche abholzt oder versetzt, stirbt. Und zwar dann, wenn der Stamm des Baums die Stärke seines Halses erreicht hat. Wie auch immer. Wir tun gut daran, die Verquickung von Menschen und Bäumen wieder mehr ins Blickfeld zu rücken und gerade die Ambivalenz der Vogelbeere, ihre zwei Gesichter, das Bittere und das Süße, in dieser einzigartigen, wachmachenden, aufrüttelnden Kombination in uns aufzunehmen. Denn sie kann uns heutzutage viel Trost anbieten. Auch in bitteren Momenten liegen wohltuende Stärkungsmöglichkeiten, während die süßen Augenblicke durch einen Hauch der Schwere noch gehaltvoller werden. Wieder einmal drängt sich durch die Pflanze eine Bewältigungsstrategie auf, die uns schlicht stiller werden lässt, weil sie stumm »Hier bin ich, ich bin bei dir« schreit. Sie leuchtet uns jetzt im Herbst entgegen, verheißungsvoll, energiegeladen, prall und doch mit ganz besonderem Abgang. Warm, fruchtig, herb, bitter, süß. Leben eben.
Hat dir die Folge gefallen und möchtest du mit uns gemeinsam das Wildkräuterwissen weiter wachsen lassen?
Dann freuen wir uns über deine Bewertung auf den gängigen Podcast-Portalen. Empfehle uns weiter und tippe auch gerne auf den Folgen-Button, damit du keine neue Folge verpasst.
Immer auf dem Laufenden bist du mit dem Luna Herbs Newsletter. Hier bekommst du exklusive Downloads, Specials nur für AbonnentInnen, ungewöhnliche Rezepte und noch mehr geballtes Kräuterwissen zum Nachlesen.
Alle Infos hierzu findest du in den Shownotes. Und alles über uns versammelt die Webseite www.lunaherbs.de.